Jetzt mal unter uns. Der Podcast der ZFK. Ich bin zu Besuch bei Thomas Pietsch in Magdeburg, so im obersten Stockwerk, über den Dächern von Magdeburg kann man sagen. Man kann die Stadt schön sehen von hier oben. Sie sind Sprecher der Geschäftsführung bei den städtischen Werken Magdeburg. Ungefähr 700 Mitarbeitende, ist das noch richtig?
Ja, passt.
Ja. Und Sie machen das jetzt seit Anfang letzten Jahres, also eigentlich seit 2 Jahren. Ihr Vorgänger Helmut Herth, ein bekanntes Urgestein in der Branche, hat das 30 Jahre lang gemacht. Und es liest sich so, als hätte er Sie 20 Jahre lang auf Ihre Aufgabe vorbereitet. Sind Sie ein geduldiger Mensch?
Eigentlich wenig. Es war auch nie mein Plan. Ich sage das ganz offen. Ich habe 1999 im Dezember hier bei den städtischen Werken meine Tätigkeit aufgenommen. Ich habe sehr, sehr gerne mit Helmut Herth zusammengearbeitet. Er ist ein feiner Mensch. Und ja, ist natürlich eine große Ehre, wenn irgendwann das dann zum Thema wird und dass ich es machen darf, habe ich mich auch gefreut. Ich sage es ganz offen, ich hatte aber auch einen Plan B. Also das ist mit dem Ausscheiden von einem Geschäftsführer und einer Neuinstallation eines Nachfolgers, da wird auch erst oder wird häufiger mal in die erste Führungsebene gegriffen, hätte sein können, war lange nicht klar, wie sich die Eigentümer entscheidet. Letztlich ist das eine reine Entscheidung der Eigentümer. Gut, haben sich so entschieden, freut mich, ist mir eine große Ehre.
Sie waren vorher Vertriebschef und das auch jahrzehntelang, muss man sagen. Sie sagen gerade Ende der 90er sind Sie wieder hergekommen. Der Plan B, was war das nochmal genau?
Ich hätte schon das Unternehmen verlassen. Das ist dann einfach so, ist auch nicht unüblich. Also das ist jetzt, war keine Drohung oder so, habe ich auch nie so formuliert, aber zumindest der Weg wäre auch offen gewesen.
Aber Sie hängen an Magdeburg. Sie sind hier geboren, haben eine Ausbildung gemacht, studiert. Sie sind Ingenieur. Dann haben Sie sich aber den Wind ein bisschen um die Nase wehen lassen. Können Sie kurz erzählen, was Sie zwischenzeitlich so gemacht haben?
Ja, das ist, ich war ja zur Wende beim Militär, war da auch gern, habe für beide Systeme gedient, schrägerweise. Und hatte dann ja praktisch schlagartig die Möglichkeit zu studieren. Das war vorher nicht so ganz so einfach. Und habe dann hier in Magdeburg Maschinenbau studiert. Und das war eine schlechte Zeit, muss man einfach sagen. Also 95, denn bei Ende der Regelstudienzeit, ja, da waren die Märkte mit hoch ausgebildetem Personal schlicht und ergreifend überschwemmt. Das war schwierig. Ich hatte zum Glück an mehreren Stellen so Praktika gemacht, um Erfahrung zu sammeln. Mehr mit dem Ziel, erstmal aus Magdeburg wegzukommen, das sage ich auch ganz offen. Und bin dann im E.ON-Konzern praktisch angekommen als Trainee und habe mich da mit Erzeugungsanlagen befasst. Welch Zufall, ich habe Kraftwerkstechnik studiert. Also das passte dann schon in die Welt. Und hatte da auch Riesenglück, weil ich unglaublich viel lernen konnte. Also das war schon ein großes Kino, muss man so sagen.
Und ohne unscharmant sein zu wollen, warum dann zurück nach Magdeburg, wenn die Welt Ihnen offen stand?
Ja, das ist die Erfahrung konnte ich dann schon machen. Also ich war dann Prokurist im E.ON-Konzern relativ jung. Das war schon eine tolle Entwicklung. Das hat mir auch Spaß gemacht, habe unheimlich viel gearbeitet, aber auch gerne. Also ich will überhaupt nicht darüber klagen, dass das irgendwie, habe das gern gemacht. Und eins war schon klar zu sehen, also ein Aufenthalt an einem Ort länger als 2 Jahre, das ist im Konzern ab einer bestimmten Ebene nicht mehr sehr wahrscheinlich. Ist alles nicht unmöglich, aber nicht sehr wahrscheinlich. Und das ist dann das ganz persönliche Umfeld. Meine Frau, die hat das nicht mitgemacht. Also das war überhaupt nicht dran zu denken, dass die Leben lang aus dem Karton lebt. Und hat gesagt, ich bleibe in Magdeburg. War auch völlig in Ordnung. Aber irgendwann kommt halt mal so ein Thema, dass man sich mit Nachwuchs beschäftigt. Und das war dann schon so ein Punkt, wo ich gesagt habe, naja, das will ich auch ein bisschen miterleben. Und darum habe ich dann mich umgesehen. Das war eine tolle Zeit, auch zu dem Zeitpunkt Ende der 90er Jahre, als der Wettbewerbsmarkt aufging. Man hatte unglaublich viele Chancen, überall in der Republik in der Szene zu arbeiten. Also ich habe immer im Vertriebsbereich gearbeitet und habe da auch mein Herzblut dran. Und dann gab es eben das Angebot, auch hier in Magdeburg wieder tätig zu werden. Für mich war das eine große Sache, wieder nach Magdeburg zurückzugehen und hier tätig zu werden.
Als ich immer in Ihr Büro kam, ich glaube, das darf ich erzählen, da hatten Sie die Strombörse offen und haben sich über Preise informiert. Das konnte ich sehen. Das muss man ja auch ständig tun. Wir haben Krieg in Europa, wir haben eine enorme Energiepreisbildung. Preiskrise. Wie kommt Magdeburg, wie kommen die städtischen Werke bislang dadurch, durch diese Situation?
Wir haben in dieser Republik kein Versorgungsproblem oder kein Versorgungssicherheitsproblem. Wir haben sicherlich sehr, sehr intensive Einwirkungen, also politische Einwirkungen, und das je nach Partei. Und da wird auch mit Angst gespielt, das finde ich hochgradig schwierig. Wir haben ein Preisproblem und das ist nicht kriegsbedingt. Das ist meine feste Überzeugung, man kann das wunderbar belegen an den Preisverläufen, wie die Weltwirtschaft letztlich in die erste und zweite Corona-Welle hineingelaufen ist und die Volkswirtschaften zum Erliegen kamen. Und infolgedessen irgendwann ein unfassbarer Konsumnachholbedarf bestand. Und das war über 7 Monate vor dem Krieg. Und da hat man schon gesehen, wo die Preise hingehen. Da war auch schon erkennbar, was das wird. Der Krieg hat die Preise, die Spitze weiter nach oben geschrieben und die Dynamik erhöht. Sprich, es ging schneller und die Preise gingen höher. Wir waren durchaus vorbereitet auf die Sache, wohl wissen, dass wir ein ernsthaftes Preisproblem haben. Also das kriegen wir nicht weg. Also wir können doch nicht zaubern. Ich habe das auch relativ früh gesagt, Gaspreise werden sich für den Endverbraucher verdreifachen, Strompreise verdoppeln. Das sind so etwa die Relationen, gibt es immer Einzelfälle, wo das so anders aussieht, aber es sind etwa die Relationen, wie sie sich an den Märkten jetzt auch abbilden. Und nächstes Jahr zu Weihnachten so immer noch meine Prognose, ich habe da auch kein Hehl draus gemacht, das in der Presse zu veröffentlichen, werden die Preise wieder zurücklaufen für den Endkunden spürbar. Das folgt auch fundamentalen Mechanismen. Also das ist nicht ein Zeichen einer besonders gut funktionierenden Glaskugel. Die ganzen Fundamentaldaten sprechen dafür und siehe da, das stellt sich so ein.
Ja. Jetzt kommt ja die Energiepreisbremse. Klappt das bei Ihnen alles? Also bis Anfang Januar die Industriekunden umzusetzen und dann im März alles für die Haushalts- und die kleinen Gewerbekunden, kriegen Sie das hin?
Ich kann erst mal beruhigt sagen, die Soforthilfe Dezember, die kriegen wir hin. Ich muss dann auch sagen, Hochachtung an die staatlichen Stellen. Also wir haben auch schon die Zahlungen praktisch, die Kunden nicht leisten, leistet ja der Bund. Die sind schon da, also die sind auch auf unseren Konten verfügbar. Das kann man einfach mal auch physisch quittieren. Das finde ich schon mal wichtig, dass das geklappt hat. Wir haben keine Zahlungen von Kunden eingezogen. Es ist unfassbar schwer. Also die Kommunikationslage ist wirklich ein Problem, weil die Kunden lesen den ganzen Tag, die hören den ganzen Tag, brauchen keinen Abschlag zu zahlen. Das ist ja auch soweit richtig. In Klammern, naja, nicht wirklich, weil in der Regel, also für ein Einfamilienhaus, ziehen wir halt einen Abschlag ein für Trinkwasser, Strom und Gas. Und der Teil Trinkwasser und Strom, den ziehen wir natürlich ein, nur eben der Anteil Gas nicht. Das verschwindet in der Wahrnehmung oft aus den Hinterköpfen. Natürlich muss das so sein, wenn man näher darüber nachdenkt. Das ist aber nicht das, was die Kunden erwarten. Und das macht die ganze Informationslage extrem schwierig.
Viele und das Kundencenter muss dann Extraschichten schieben.
Ja, das ist unangenehm. Also wir kriegen da auch viel Kritik für, das muss man ganz offen sagen, weil die Service-Telefone sind in vielen Zeiten fast nicht zu erreichen. Wir fangen dann wieder an, E-Mails zu beantworten, warum wir nicht erreichbar sind, kann man auch verstehen. Gleichzeitig, wir schicken halt jetzt viele Preiserhöhungsschreiben raus an Kunden. Da steht dann drin, der Strompreis ist dann vertraglich 50 Cent. Ja, das müssen wir auch so machen. Wir müssen uns mal 6 Wochen vorher ankündigen, bevor die Preiserhöhung wirksam wird. Aber wir wussten zu dem Zeitpunkt, als wir diese Briefe verschickt haben, noch nicht mal, wie die Bremse aussieht. Und jetzt fragen die Kunden, natürlich entsteht mit jedem so einem Brief eine Nachfrage, aber ich habe doch gelesen, dass das irgendwie bei 40 Cent gedeckelt wird. Ich kann es ja noch nicht verkünden, bevor das Gesetz nicht wirksam ist. Ja, wir haben jetzt zum Glück am 16.12. letzten Freitag den Bundesratsbeschluss. Also letztinstanzlich ist es beschieden. Wir wissen, wie die Bremse jetzt aussehen soll. Jetzt muss der Bundespräsident unterschreiben. Meines Wissens nach ist das passiert und muss noch am Bundesgesetzblatt stehen. Das ist auch noch nicht erfolgt. Aber es wird wirksam werden und bei den jetzt weiterfolgenden Schreiben für Preisanpassung können wir dann auch dazu schreiben, ja, der vertragliche Preis ist X und der zu zahlende Preis nach Förderung für 80% der Menge. Wir wissen alles ein bisschen. Ein Stück weit Raketentechnologie. Ist dann eben geringer. Aber das ist für die Kommunikationslage extrem schwierig.
Bei den städtischen Werken Magdeburg hat die Stadt die deutliche Mehrheit, 54%. Den Rest teilen sich zwei bekannte Anteilseigner, Avacon und die Gelsenwasser. Ist das in solchen Krisensituationen eine Erleichterung oder eher ein Erschwernis, wenn man mehrere Eigentümer koordinieren muss?
Ja, also ich glaube, dass das in allen Zeiten sehr hilfreich war, denn es ist ja auch ein Lernprozess gewesen. Das ist ja auch der Ursprung unseres etwas sperrigen Namens. Sie können den ja perfekt aussprechen, aber wir sind eben nicht die Stadtwerke, weil die gab es auch mal. Das ist ja nur die Folge gewesen, dass der Name in den 90er Jahren belegt war. Und das war der Versuch, eine 100% kommunale Tochter zu gründen und zu betreiben, was doch grandios gescheitert ist und dann die Erkenntnis innerhalb der Kommune gewachsen ist, ist schon besser, wenn einfach gut erfahrene Firmen aus der Szene mit beteiligt sind. Und das ist sicherlich in einigen Punkten ist das immer ein bisschen schwieriger, aber das Ergebnis in meiner Einschätzung ist ein besseres, weil es besteht viel Expertise und mache ich auch keine Hehl daraus, für uns ein bisschen einfacher. Das hält viele kommunalpolitische Auseinandersetzungen aus dem Unternehmen fern. Und das ist eine wichtige Sache, dass eben keine parteilichen, also überparteilichen Auseinandersetzungen des Stadtparlaments in die Unternehmen getragen werden, was bei großen Aufsichtsräten, bei 100% Kommunalen, gern mal zu sehen ist. Davon sind wir völlig frei und das finde ich gut und wichtig.
Große Teile von Deutschland beneiden Magdeburg um die Rieseninvestition von Intel. Fast 24 Milliarden Euro sollen da investiert werden. Und Sie sind sehr engagiert bei der Energieversorgung, die klimaneutral vorgenommen werden soll. Also das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Projekt. Jetzt hakt es aber. Also Intel will nicht so richtig mit dem Bauen anfangen. Was bedeutet das für Sie?
Also in erster Linie bedeutet es erstmal, dass es uns mehr Luft verschafft, weil die Zeitpläne sind natürlich, also im Neudeutsch, sehr ambitioniert. Das muss man so sagen. Wir haben, ich glaube, wir waren durchaus mit beteiligt an der positiven Entscheidung zu der Stadt, weil die Bedarfe einer solchen Investition übersteigen unsere Fähigkeiten. Also sowohl vom Know-how als auch die wirtschaftlichen. Das muss man ganz klar sagen. Aber das war dann eben auch der wirkliche Vorteil von unserer Eigentümerstruktur. Wir konnten schon mit breiter Brust sagen, dass wir Partner haben, nämlich unsere Mütter, die durchaus in der Lage sind, sowohl wirtschaftlich als vom Know-how her Lösungen zu schaffen für derartige Größenordnungen. Das war wirklich eine hilfreiche Sache. Die ursprünglichen Ansätze von dem Investor überfordern natürlich eine Region, egal wo auf dieser Welt. Also eine solche Größenordnung, das ist schon, also von der Verkehrssituation beginnend über Mitarbeitersituation, das sind ja alles, ich sage es immer ganz einfach auf den Punkt, sie übersteigen das vorstellbare Maß. Wenn sich das ein wenig jetzt zeitlich streckt, ist das für die ganze Region deutlich besser. Ich gehe fest davon aus, dass sie nach wie vor hier sich niederlassen, aber es wird, glaube ich, in kleineren Schritten über eine längere Zeit ein derartiger Ausbau erfolgen.
Ja. Da merkt man so ein bisschen, dass Sie auch politisch erfahren sind, sind ja Chef der Vertriebsausschüsse BDEW und im VKU, also auch viel auf der bundespolitischen Ebene und so unterwegs. Wenn man so ein bisschen die Kommentare so liest, das ist dann Volkes Stimme, es gibt schon eine gewisse Nervosität, das ganze Ding könnte vielleicht noch platzen, oder?
Ja, das wäre auch finster, also das wäre schon, also sollte das so, ist ja nichts unmöglich, also ich schließe das nicht aus, dass auch dafür eine geringe Wahrscheinlichkeit besteht, man sollte zumindest immer wieder mal auch so ein Szenario durchspielen, das wäre schon eine finstere Katerstimmung, weil das für die Region ist so eine Entscheidung erstmal ein Stück Ritterschlag, also haben wir offensichtlich nicht alles falsch gemacht hier, wenn sich das revidiert. Jetzt muss man das ganz klar sagen, also ich möchte auch nicht auf dem Stuhl sitzen also kann man ja aussprechen, das ist ja Intel. Die Märkte sind extrem zyklisch. Ja, vor einem Jahr ist die ganze Republik herumgelaufen. Man hat überlegt, Waschmaschinen zu demontieren, um die Chips da noch rauszuholen, um irgendeine andere Maschine fertig zu bekommen. Und ein Jahr später meldet die ganze Branche Freisetzung von Mitarbeitern in Asien, Stilllegung einer Produktionslinie in Taiwan, weil die Welt ist mit Chips überversorgt. da sieht man schon, wie schwer prognostizierbar ist dieser Markt. Das muss Intel für sich entscheiden, aber es ist sicherlich eine schwere Entscheidung. Und gleichzeitig habe ich eine Welt, wo die Fremdkapitalkosten mir galoppierend wegrutschen und Baupreise wiederum unkalkulierbar sind. Also ob diese Milliardenanzahl, die da immer so genannt wird, inwieweit die gesichert ist, brauchen wir uns jetzt vorzumachen. Das ist doch völlig, mag eine qualifizierte Schätzung sein. Meine Prognose ist, die wird in Realität wohl unter aktuellen Bedingungen, wenn man heute beginnen würde zu bauen, deutlich überschritten, weil die Baupreise einfach so hochgelaufen sind. Und das macht es natürlich schwierig. Kapital wird teurer, Baupreise unkalkulierbar und der Absatzmarkt fällt. Alles drei ist Dinge, wo ich verstehen kann, da nimmt man mal ein bisschen den Fuß vom Gaspedal.
Was wäre, wenn Sie damals nicht zurück nach Magdeburg gekommen wären?
Würde ich munter durch die Republik tingeln.
Was wäre, wenn die Stadtwerke Magdeburg die Vier-Tage-Woche einführen?
Brauchen wir mehr Kollegen.
Was wäre, wenn Intel bei der Chipfabrik doch noch einen Rückzieher macht?
Wird das Leben auch weitergehen und wir werden andere hierher locken.
Was wäre, wenn Sie sich Karten für ein Konzert wünschen sollten?
Oh, Simple Minds.
Unsere HörerInnen kennen natürlich Ihre Website, thomaspietzsch.de, und alle fragen sich, der Ford Capri 2,8i, Baujahr 1982. Warum finden Sie keinen?
Ja, das sind so die, also alle Hobbys, die ich betreibe, betreibe ich mit Herzblut. Natürlich habe ich einen, ich habe auch nicht nur einen. Aber das ist so als kleines Spielzeugauto, als Schuljunge, also wer den in der Gruppe hatte, der war der Chef. Er hat mich so geprägt, dieses Auto, der ist immer noch mäßig verfügbar. Ich liebe die und wenn ich Zeit habe, restauriere ich die auch gern selber. Freue mich hämisch, wenn ich irgendwo ein Originalradio oder irgendwie sowas ersteigern kann. Und es sind halt so Hobbys, die sind unglaublich komfortabel, weil wenn ich keine Zeit habe, dann wird ein Bettlaken drüber geworfen und wenn ein halb zerlegter Motor ein Dreivierteljahr auf der Werkbank steht, er frisst kein Brot, er tut nicht weh. Und das ist für mich so nichts ist schlimmer, wenn man was man fertig kriegen muss. Und das habe ich da schon, die Webseite, ich gebe es offen zu, für den FTP-Server habe ich dir das Passwort verlegt, die Webseite ist irgendwann, 98 glaube ich mal, habe ich die gemacht. Und danach nie wieder verändert. Ich muss da mal rangehen. Und sie hatte auch einen Traffic, der sehr überschaubar. Also das ist so. Aber der Wagen, das hat es mir wirklich angetan. Und bin ich immer wieder dabei zu gucken, wenn es da was Schönes gibt.
Wir sind hier in einem sehr modernen, ziemlich neuen Gebäude, mitten in Magdeburg. Mit einer tollen Aussicht, das habe ich schon gesagt. Und die Anschrift ist zum blauen Bock. Also sag nochmal, wir sind Generation X, aber ich habe als Kind viel Heinz Schenk gucken müssen. So, was hat es mit dem blauen Bock auf sich?
Also mit der Musiksendung hat es gar nichts zu tun. Das ist einfach der Spitzname des Gebäudes, was hier vorher stand. Das war ein ungenutztes, ganz frühes Plattenbaugebäude. Also es war, wenn man es genau betrachtet, so jugendforschtmäßig, war das mit eines der ersten Plattenbauten, die in der Ostzone errichtet wurden. Also hier steht ja im Grunde so eine große Straßenfront in so einem Zuckerbäckerspiel in dem Russischen. Dafür hat dann das Geld nicht mehr gereicht und die letzte Lücke hat man dann mit einem Plattenbau gefüllt, der mit hellblauen Kacheln die Fassade gestaltet hatte. Und die Sage, mehr ist es nicht, es gibt keine Dokumentation dazu, aber die Sage lautet dann, dass der Magdeburger irgendwie gesagt hat, das ist der blaue Bock, dieses Gebäude. Und wir haben aus dem Grund auch vorne im Gästeempfang der Tresen, der erinnert so ein bisschen einige, die völlig unbedarft nach Magdeburg kommen, das ist ein Teil eines Schwimmbades. Da ist nämlich ein Stück dieser Fassade, diese blauen Fliesen, sieht man da noch. Und wir haben aber diesen Spitznamen, der sich wirklich durchgesetzt hat in der Stadt, den haben wir übernommen und auch hier im Stadt sind ganz viele Applikationen, ist immer so ein kleines Böckchen, den haben wir uns zu eigen gemacht, der an dem Standort hier gewachsen ist.
Verstehe, aber dann haben die Leute Westfernsehen geguckt und deshalb heißt es heute so.
Ja, das ist ein Riesenvorteil. Wir haben hier in Sichtweise, also ich sehe ja bei klarer Sicht, der Brocken sind 92 Kilometer genau und das war hier in der Region zumindest noch recht einfach. Also terrestrisch war ohne weiteres ARD ZDF N3 zu empfangen.
Thomas Pietsch, ich danke Ihnen für das Gespräch hier über den Dächern von Magdeburg.
Ich danke Ihnen auch.